freuen uns sehr auf Tresentalk Podcast. Und zwar im Pitcher.
Tresentalk!
Im Rock'n'Roll Headquarter!
Pitcher Podcast Folge 29.
Fast ein Jubiläum.
Wow!
Wow, 29 ja. Folgen in nur 4 Jahren.
Ja.
Das ist gut.
Also eine Folge vor Jubiläum. Ich finde, das kann man ruhig auch sagen und sich freuen.
Kann man durchaus. Und wir haben heute auch wieder einen Gast, natürlich wie in diesem Podcast meistens.
Meistens.
Und einen Gast, der gleich auch auf der Bühne stehen wird, hier ja. im Pitcher am heutigen Tag, am 27. März. Und 24. Guck, siehste, der Mann kann auch Kalender lesen. Es ist nämlich der Bappi.
Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag. Bappi spielt Gitarre bei einer Band namens, ich weiß gar nicht, wie man euch richtig ausspricht. Das hätte ich dich vorne fragen sollen.
Darf ich raten? Ich sage Tiger Rouge.
Ich sage Tiger Rouge. So,
das,
und wie spricht man es jetzt aus?
Also ich bin tatsächlich bei Claudia, sie hat es vollkommen richtig erkannt. Es ist halt das berühmte Tigerrot, was man in Farbpigmenten findet.
Okay, ich hatte nur Karminrot in meinem Farbkasten.
Das ist ja, jetzt, ich wollte nämlich fragen, wo kommt der Name her?
Ja, aber so Fragen stellt, man fragt doch nicht Bands nach ihren Namen, Claudia. Das
Warum?
Macht man nicht mehr.
Nee?
Das macht man nicht mehr.
Das ist, wie man keine T-Shirts zu den Konzerten trägt von der Band?
Doch, das macht man.
Ach, das macht man?
Das macht man. Man trägt auch geile T-Shirts von geilen Bands. Auch auf der Bühne trägt man seine eigenen T-Shirts, wenn man die geilste Band ist. Deswegen dürfen das nur Iron Maiden. Aber egal, wir kommen zurück. wir schweifen schon wieder direkt ab, direkt am Anfang, nachdem wir die Bandnamenfrage so rum geklärt haben. Tiger Rouge, euch gibt es jetzt noch gar nicht so lange. Ihr seid eine junge Newcomer-Band aus Düsseldorf. Ihr habt euch in Corona tatsächlich gegründet, ne?
Wir haben uns kurz vor Corona tatsächlich gegründet. Also das Projekt ging im Endeffekt los Mitte 2019. Wir haben Ende 2019 gesagt, wir machen da jetzt eine Band draus. Ja, dann kam Corona. Wir hatten alle keine Chance mehr. Also war es nur noch im Proberaum rumeiern. Da haben wir gesagt, komm, dann nehmen wir halt eine Platte auf. Was soll denn der ganze Spaß? Haben dann klammheimlich, wie es irgendwie alle gemacht haben, im Proberaum unseren Produzenten hingeholt, das Mischpult da reingeschlört. Es darf bloß keiner mitbekommen, dass wir hier mit 5 Leuten in einem Raum sitzen. Wir kennen das ganze Spielchen noch, was damals passiert ist. Haben dann eben schnell alles aufgenommen, was wir machen konnten. Konnten relativ zügig dann auch bei Wolverine landen als Label und haben das Ganze rausgebracht. Jetzt sind wir froh, dass wir auf der Bühne sein können endlich.
Wie hat das geklappt? Ich meine, so direkt als Newcomer-Band, direkt von Gründung bei Wolverine zu landen. Wie kam das denn zustande?
Das war eigentlich auch wieder mal der pure Zufall. Ich kenne den Sascha auch schon seit gefühlten 25 Jahren durch sein Label. Ne? Das ist ja jetzt heute im 30. Jahr mittlerweile. Und von daher, man kennt sich durch die ganzen alten Sachen. Was hat er damals, die Punk-Chartbuster-Sampler und sowas rausgebracht. Und die Bullocks hat er damals rausgebracht. Ja, dann habe ich dem Sascha einfach mal die Songs geschickt. So, hier, hör mal rein, haben wir irgendwie gerade aufgenommen. Wie sieht's denn aus? Ne, gefällt's dir? Einfach nur, um eine Meinung mal abzugreifen. Da gesagt, ja, schick mir doch einfach mal den Rest. Und dann hat er uns halt angeboten, alles klar, passt auf, wir können eine Platte zusammen machen. Ich brauche eh gerade wieder eine neue Band. Und dann machen wir einen Deal und dann kriegen wir das hin.
Sehr gut. Wie heißt euer Album?
Ja, Self-Titled, ne?
Self-Titled,
so der klassische Song- und Liedtitel und Albumtitel, wie es die ersten Bands immer machen.
Ja, das stimmt. Die meisten ersten Bands zumindest. Aber ihr seid ja nicht die erste Band, denn Bappi, du spielst ja auch nicht zum ersten Mal im Pitcher. Du hattest schon eine Band, die in den Urzeiten des Pitcher, ich glaube sogar im allerersten Jahr schon hier aufgetreten ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, die Lazy Bombs nämlich. Lange her, du hattest Schminke im Gesicht und ich würde vermuten, ja, das ist, du warst noch schlaksiger. Ich auch.
Wir waren alle ein paar Tage jünger, schlaksiger würde ich jetzt nicht sagen. Ja, nee, zu dem ersten Mal hier war 2007, Pitcher ist ja 2006 eröffnet worden, wo wir gespielt haben, waren wir noch Angels Poetry damals. Das war
oh
noch
Gott,
die Band
okay.
vor den Lazy Bombs. Da hatten wir auch noch keine Schminke im Gesicht. Wir waren allerdings die erste Band, die es hier geschafft hat, eine Bühne reinzubringen. Da hatte Andi noch irgendwie 30-Euro-Paletten geordert und wir haben uns dann noch eine Bühne zusammengebastelt. Mit Bohrmaschine und Schrauben und allem drum und dran. Da gab es hier den Tonbaumarkt um die Ecke noch. Da haben wir dann noch Sperrholzplatten geholt, dass wir überhaupt eine Bühnenboden hatten quasi im Endeffekt.
Geil. Und da stand ein Billardtisch noch im Laden, der weggeräumt werden musste. Ach, damals. Good old times. Vor langer, langer Zeit. Claudia, es ist nichts passiert. Aber wenn ihr die Bands jetzt nicht kennt, wenn ihr schon mal im Pitcher wart, kennt ihr garantiert den Bappi, denn der steht öfter auch mal an der Türe oder auch mal am DJ-Pult als Disc-Jockey auf diversen Partys. Ich sag jetzt einfach mal Disc-Jockey, den alten Begriff, weil es gibt Leute, die vielleicht gar nicht mehr wissen, was DJ heißt.
Meinst du?
Bestimmt. Das sind die gleichen Leute, die nicht wissen, was man mit einer Kassette und einem Bleistift anfängt.
Das stimmt.
Die jungen Zuhörer, die wir auch haben, für die wir auch demnächst ein TikTok-Video machen.
TikTok nicht. Ich finde, wir starten erstmal mit Insta. Wir wollen es nicht gleich übertreiben.
Fangen wir mit StudiVZ an. Genau. Aber Babi, du bist ja quasi hier Interieur.
Ich kurz raus.
Nicht schlimm. Oh. StudiVZ.
Ja, so schöne Kruscheln. Zeiten. Ich hatte sofort 1000 Gruppen direkt im Kopf.
Ja, richtig. Pitcher mein Wohnzimmer war eine der Gruppen übrigens damals, die ich tatsächlich gegründet habe.
Ach,
auch.
Guck mal.
Und der Babi, du gehörst hier quasi zum Interieur. Was ist deine Beziehung zum Pitcher? Wie fing das an?
Das fing im Endeffekt auch 2007 an durch den ersten Auftritt und dann waren wir halt immer öfter hier, weil der Pitcher war halt ein Laden außerhalb der Altstadt, man konnte hier hingehen, nette Leute treffen. Damals gab es noch Kneipenabende, wo man dann hier sitzen konnte. Ja, im Endeffekt ist man hier hingekommen, hat immer irgendeinen getroffen, den man kennt, ein paar Bierchen getrunken und ja, da kommt man natürlich auch mit dem Andi ins Gespräch und irgendwann hat er mich dann gefragt, nachdem wir das zweite Mal, glaube ich, hier aufgetreten sind: Hör mal, kannst du eigentlich auch auflegen? Wie sieht das denn aus? Möchtest du nicht einfach mal einen Abend hier DJ machen? So, und dann kam das irgendwie zustande und seitdem läuft das im Endeffekt regelmäßig, ja, seit 2007.
Entschuldigung.
Schwelgst du gerade, wenn alte Männer Geschichten erzählen, hörst du gerne zu?
Ja, ich bin gerade ein bisschen ich bin ein bisschen müde heute.
Achso, fandst du es nicht spannend genug?
Doch, und ich bin nicht vorbereitet. Normalerweise bin ich ja die Vorbereitete und der Tobi ist der alles weiß. So.
Richtig, diesmal bist du nicht vorbereitet und ich weiß nichts. Aber
das sind doch die besten Grundvoraussetzungen für alles. Ja. Also.
Nach 29 Folgen mal was Neues.
Also waren das denn die einzigen Bands, in denen du gespielt hast? Weil ich meine, dass der Andi mir mal gesagt hat, dass du davor auch noch in Bands viel schon unterwegs warst.
Der fiel jetzt nicht mehr, weil man muss ja einfach sagen, wir haben damals Angels Poetry bzw. Lazy Bombs 99 gegründet. So, da waren wir alle gerade zarte 19, 20. So, davor hatte ich tatsächlich noch eine Band, das kann man aber mehr so als kleine Schüler-Punkrock-Band bezeichnen. Also wir haben dann auf so Riesen-Events gespielt wie, was war es, Schulfest auf dem Goethe-Gymnasium.
Aber das waren doch bestimmt, also ich fand die Auftritte früher immer so, also in der Schule, im Proberaum bei den Bands sitzen, war irgendwie cool. Heute ist es so, ja, oder?
Wir hatten keine wirklichen Schulbands. Bei uns gab es eine Big Band an der Schule.
Ja.
Und that's it. Also so richtige Schulbands kann ich mich zumindest nicht dran erinnern. Vielleicht war ich auch einfach zu Schulzeiten zu uncool, um mit den Bandleuten rumhängen zu dürfen.
Ich durfte irgendwann mal rein. Ich war mächtig stolz. Aber auch nur einmal.
Ja gut, aber immerhin. Aber immerhin. Aber du bist ja in der Düsseldorfer Musikszene auch schon länger unterwegs. Deswegen habt ihr auch die Connections gehabt, dass ihr kurz nachdem dann Corona vorbei war, ihr eine Platte draußen habt, eigentlich in Düsseldorf schon so ziemlich jede Bühne gespielt habt, die es gibt mit Tiger Rouge, oder?
Ja, das ist richtig. Auf einmal kamen dann die Anfragen. Wir haben ja beim Andi zu Corona-Zeiten auch die Barstool-Sessions mitgemacht, was halt total bekloppt war im Endeffekt für eine Band. Du spielst hinter Plexiglas, die Leute sitzen an den Tischen, es kommt nicht wirklich Stimmung auf und dieses blöde Plexiglas durch die Scheinwerfer ist das wie die Geister-Rikscha im Phantasialand ganz am Ende. Du spiegelst dich dann auch noch selber und denkst, was ist denn das für ein Idiot? Ach, das bin ja ich. War ein Traum, war ein totaler Traum. Ich bin froh, dass diese Plexiglaswand da endlich wieder weg ist und wir normale Konzerte spielen können.
Das Schöne ist, ich bin gerade völlig verliebt, weil ich in den letzten Wochen immer öfter Geister-Rikscha Bezug gehört habe auf irgendwelche Dinge. Das heißt, die Geister-Rikscha sollte zum immateriellen Weltkulturerbe werden. Ich habe so oft Leute gehört, die sagen, ey, das ist ja wieder Geister-Rikscha. Natürlich.
Haben die nicht weggemacht?
Nein, die Geister-Rikscha gibt es noch. Wenn das Phantasialand jemals auf die Idee käme, so Phantasialand, ja, wenn ihr jemals die Geister-Rikscha abbaut,
dann zahlen wir nie wieder die 60 Euro Eintritt.
Dann gehe ich nur noch in den Moviepark. So. Die haben ja schon Geburtstag frei abgeschafft, die Idioten.
Ja,
finde ich
auch eine Frechheit.
Ja, aber die Geister-Rikscha abbauen geht gar nicht, dass sie den Ho-Hey-Ho-Mann da rausgenommen haben. Ist schon das Schlimmste, was die gemacht haben.
Also die Silbermine ist weg.
Die Silbermine ist weg, richtig. Ja.
Das ist frustrierend.
Und die Hollywood-Tour bauen sie gerade ab, aber die Hollywood-Tour war auch nicht mehr schön in letzter Zeit.
Mal
komm, der alte stinkende Affe war doch super. Wenn du da vorbeigefahren bist, hast du direkt gerochen, wie lange das Ding offen war.
Richtig, und der Hitchcock mit nur noch einem Auge zuletzt. Aber ich meine, das Ding ist halt, du musst den jungen Leuten, wenn die heute in die Hollywood-Tour gehen, erklären, was das ist. Wer ist dieser alte Mann, der da steht mit der Zigarre in der Hand?
Und der Hai.
Das ist Alfred Hitchcock. Ah, kenne ich aus den 3 Fragezeichen, sagen dann die Älteren, die jungen Dinge. wer ist Alfred Hitchcock? So sieht's aus. Aber kommen wir vom Phantasialand von der Geisterrikscha zur Geisterrikscha hier im Pitcher zurück, nämlich die Plexiglaswände bei den Barstool-Sessions. Da habt ihr soundmäßig auch ein bisschen runterdrehen müssen von der Lautstärke. Ihr seid ja eigentlich eine Punkband.
Da haben wir auch lautstärkemäßig ein wenig runterdrehen müssen. Gott sei Dank konnte das der Tontechniker der Blume, der eigentlich regelmäßig hier ist, immer wieder auffangen. So, aber es schallte natürlich auch das Schlagzeug gegen die Plexiglaswand und. Also es war ein Soundwirrwarr vom Feinsten.
Ja. Und ihr habt dann hier die Barstool-Sessions gemacht und, wie ich schon vorhin erwähnte, in so ziemlich jedem Laden in Düsseldorf gespielt. Ich habe euch auch ein paar Mal gesehen und ich muss sagen, ihr seid so ein bisschen ja der junge Hoffnungsschimmer in der Düsseldorfer Musikszene. Wie würdest du euren Stil selber beschreiben?
Es ist immer schwer, den eigenen Stil zu beschreiben. Ich würde aber schon sagen, es geht so in die ganze Punk'n'Roll-Schiene, die Anfang der 2000er aufgekommen ist. So Backyard Babies, Helicopters, Lucifer. So ein bisschen England-Punk-Einflüsse, aber prima ist es halt schon dieser skandinavische Punk'n'Roll.
Claudia, bist du schon wieder eingeschlafen?
Nein, ich bin voll da. Ich habe tatsächlich, ärgere ich mich ein bisschen, dass ich heute Abend nicht hierbleiben kann, weil ich die nämlich noch nicht live gesehen habe. Aber beim nächsten Mal vielleicht. Dann könnte ich auch sagen, ob ich das so einschätze auch.
Es wird dir gefallen, weil Tiger Rouge ja auch mit ihrem Newcomer-Junge-Band-Status gerne auf der Bühne kokettieren, muss ich sagen. Ihr seid ja alle, ich will jetzt gestandene Männer, klingt so alt, aber ihr seid ja nun mal alles Leute, die quasi den Luxus haben, sagen zu können, wir machen Musik, weil wir Spaß dran haben, weil wir in unserem anderen Job so erfolgreich sind, dass wir keine Musik machen müssen, um erfolgreich zu sein.
Ja, nee, das siehst du eigentlich mittlerweile falsch. Also wir machen Musik, klar, weil wir Spaß daran haben, aber man sucht sich seine Band ja mittlerweile an den Arbeiten der anderen Bandmitglieder aus. Was meinst du denn, warum ich einen Optiker und Zahntechniker mit in der Band habe?
Alles klar, okay. Finden wir noch einen Altenpfleger dann fürs längerfristige Ding?
Ja, gucken wir mal, ob wir vielleicht einen Altenpfleger für ein Merch noch bekommen. Ansonsten haben wir noch einen Schreiner dabei und einen Logistiker, also von daher.
So, das heißt, in 10 Jahren gehst du dann zu den Dudes of Chaos.
Genau, richtig.
Das heißt, medizinisch gut versorgt.
Und auch handwerklich tatsächlich. Das ist eine gute Kombination. Aber das Geile ist ja dann, oder das Schwierige ist ja, wenn man so, wie du sagst, Schülerband und dann in der Ausbildung oder Studium oder wie auch immer Bands hat. Jetzt als Mensch im Berufsleben, wie klappt das mit den Probenterminen?
Das geht bei uns tatsächlich relativ simpel. Wir proben einmal die Woche, eigentlich regelmäßig montags. So, natürlich gibt es auch mal Tage, wo einer nicht kann. Aber im Zweifelsfall haben wir das große Glück, dass unsere meisten Jobs halt Tagesjobs sind, wo man wirklich von 9 to 5 arbeitet.
Das heißt also auch, wenn ihr dann Konzerte spielt oder kleine Touren macht oder so, ihr seid ja auch schon außerhalb Düsseldorfs aufgetreten. Ich will euch jetzt nicht hier nur auf Düsseldorf beschränken. Das ist auch lösbar für euch.
Es ist lösbar, man muss natürlich ein bisschen planen dementsprechend. So, zweifelsfalle nehme ich mir einen Urlaubstag oder einer sagt, ja, alles klar, komm, dann nehme ich mir frei, aber das kriegt man schon hin.
Aber wie lange warst du denn dann nicht auf der Bühne? Also wenn die sich so früh gegründet haben, also deine Bands, dann ist da ja auch ein ganz schöner Zeitraum zwischen, dass du keine Band hattest, oder?
Da ist eine dezente Lücke von 7 Jahren dazwischen. Ja. Die Lazy Bombs haben sich ja 2011, Ende 2012 aufgelöst. Ja, dann kam eine Riesenlücke und dann kam Tiger Rouge. Die Zeit habe ich halt überbrückt, indem ich im Pitcher oder auf diversen Veranstaltungen aufgelegt habe. So Sonderschule, Aftershow etc. pp.
Aber das hat dir schon gefehlt, so sehr, dass du gesagt hast, irgendwann kratzend, jetzt muss ich wieder Leute finden.
Das hat immer gefehlt, so wenn man einmal Musik gemacht hat, das ist im Endeffekt wie, bist du einmal in der Gastro, machst du immer Gastro. So, und Musik ist halt genau dasselbe. Es ist ein Unterschied, ob du auflegst. Klar ist das auch was mit Musik zu tun hat oder ob du dann selber auf der Bühne stehst und selber im Proberaum bist, Krach machst, dich austoben kannst. Das fehlte die ganze Zeit. Und ich war ein bisschen unausgeglichen diverse Male.
Wie habt ihr euch denn zusammengefunden? Wie habt ihr euch denn kennengelernt? Aussagen am schwarzen Brett geht zu Schulzeiten, aber wie macht man das heute? Tinder vielleicht? Wie läuft das?
Ben Tinder habe ich leider noch nicht gesehen, aber ist vielleicht eine gute Idee. Sollten wir vielleicht mal über eine App nachdenken,
Tobi? Ist hiermit jetzt rechtlich eingetragen, braucht keiner mehr klauen die Idee. Das wird, sobald diese Folge ausgestrahlt ist, ist das schon patentrechtlich so. Auch mit dem Namen safe, EU-weit.
Ja, weltweit. Wunderbar, dann haben wir das ja geregelt. So. Nein, im Endeffekt, der Elmer hat ja jetzt auch nicht gerade gestern mit Musik angefangen. Der hat ja schon mit Rocket 25 und Aquatic Nurses gespielt und Cobra Jim. Die haben uns natürlich auch während der Lazy Bombs Zeiten begleitet. Ne, die waren diverse Male Vorbands. Wer war es denn damals? Cobra Jim hat sogar bei unserem Abschiedsgig im AK mitgespielt als Support Act. So, damit kommt schon mal die erste Stufe zusammen mit dem Elmer. Der Steve, der mit dabei ist, der hat auch bei GTOs gespielt, mit dem haben wir früher auch die Band und Bühnen geteilt, dementsprechend kannte man sich da auch schon.
Elmar ist euer Sänger und Frontmann, Gitarrist, ne?
Neben mir, ja.
Neben dir, genau, richtig. Ihr wechselt euch ja auch ab, da kommen wir aber gleich zu. Steve ist euer Bassist.
Genau, und der Mo, unser Schlagzeuger, den kenne ich halt aus dem Engelchen, weil der ist auch DJ dort. Und wir kennen uns alle mittlerweile, ja, 15 Jahre mindestens. Dann kam Elmar irgendwann an, hör mal, ich habe eine neue Band. Hast du dich Bock, da mal mitzuspielen? Alles klar, gucken wir uns an und dann passte das schon.
Kommt ihr denn alle so aus der, habt ihr alle den gleichen musikalischen Background irgendwie oder ist es so, dass die Backgrounds so ein bisschen verschieden auch sind, dass da vielleicht, keine Ahnung, der Schlagzeuger früher Schlager gemacht hat oder so?
Der Schlager hat zum Glück keiner gemacht, das wäre ganz schlimm geworden. Nein, also wir kommen schon primär aus dem gleichen musikalischen Background. Hauptsache es ist Gitarrenmusik, klar, hört der eine mal lieber ein bisschen mehr Iron Maiden oder Metal und der andere hört halt lieber den klassischen 77-Punk-Rock, aber im Großen und Ganzen ist es schon, dass man sich da auf eine Musikrichtung einigen kann.
Und Songwriting bei euch ist eine Sache der Basisdemokratie? Oder ist es so, dass der Größte und Stärkste, in dem Fall du, in den Proberaum kommt und sagt, so, das die Idee, umsetzen, fertig?
Das wäre schön, wenn es so laufen würde. Ist es aber nicht. Ich muss halt sagen, ich bin so die absolute Graupe, was Texte schreiben angeht. So, kann ich nicht, bin ich zu dusselig, habe ich auch keine Zeit für einfach im Endeffekt. Da kommt halt der Elmar schon an und sagt, hör mal, ich habe hier einen Text, ich habe hier einen Riff, lass uns das doch mal ausarbeiten. Das ist halt unser Hauptsongwriter. Das muss man ihm einfach neidlos so anerkennen.
Mhm. Macht er das, der ist ja jetzt nicht nur in einer Band. Richtig?
Das ist richtig.
Schreibt er dann bei den anderen, also jetzt mal, um über andere Bands noch zu sprechen, also da auch?
Das ist ja eine reine Coverband, was er jetzt noch hat. Ah. Die covern ja nur Songs, wo was mit Female-Fronted-Gesang ja. Oder wo überhaupt okay. Frauen mit dabei sind.
Also er hat jetzt nicht noch eine dritte irgendwie in meiner Vorstellung.
War nee, das so. Die dritte Band hat er abgestoßen, weil es ihm dann doch auch zu viel okay. Wurde. Also drei Bands ist nun mal mindestens eine zu viel.
Ja, gut, weil das hätte ich nämlich krass gefunden, wenn man dann wirklich für so zwei Bands, ich meine gut, es gibt Leute, die schreiben nur, aber ich finde, man muss sich ja auch immer so ein bisschen reinfühlen in das Ganze, also so stelle ich mir das vor, das ganze Setting reinfühlen und so, das muss ja passen zu allen Leuten, wenn man dann für viele...
Ja, und ich glaube, es ist auch frustrierend, wenn du einen Song für die eine Band schreibst, die sagt, ach nee, ist nicht so cool, und dann gehst du zu der anderen Band, die sagt auch, ist nicht cool. Ich glaube, da ist die Depressionsgefahr auch sehr hoch.
Meinst du?
Ja, wenn alle Bands deine Songs ablehnen, irgendwie dann fühlt sich das, glaube ich, blöd an. Oder die andere Band denkt, boah, voll die geilen Songs, das sind aber nur die B-Seiten, die andere Band abgelehnt hat.
Warum haben wir nicht die guten bekommen? Stimmt, man ist ständig in der Zwickmühle und ja.
Richtig, genau.
Ja, aber die Songs kannst du ja noch verkaufen an irgendwelche anderen Bands, die es auch gar nicht auf die Kette kriegen. Also da fallen mir jetzt auch genug schlechte Bands ein, die noch schlechtere Songs gebrauchen könnten.
Oh ja, das ist definitiv richtig. Da kann man so anderen Bands auch einen reinwürgen. Weißt du, ey, hör mal, die wollten ja nicht, der ist voll cool, der Song. Und zack, hast du die Konkurrenz aus dem Weg geräumt. Aber ich habe es vorhin angerissen, ihr habt ja auch schon außerhalb des Urlaubs gespielt. Ich erinnere mich an einen Post von euch, da wart ihr im Tiki Hart in Berlin zum Beispiel.
Im Wild at Hart,
ja. Wild at Hart, genau. Tiki Hart, entschuldige, Tiki Hart ist der Burgerladen oben drüber genau. Und Wild at Hart ist die, das Souterrain von dem Laden. Wenn ihr mal in Berlin seid, geht dahin, esst den Lemmy Burger, großartig.
Ja, mega gut, kann ich nur empfehlen.
Wie ist das so? Ich meine, in Düsseldorf, klar, ihr kommt aus Düsseldorf, ihr habt dann hier auch Freunde, die zu euren Konzerten kommen, die euch supporten. Wie ist das in anderen Städten? Wie funktioniert ihr da? Kommt ihr da auch gut an oder habt ihr da auch schon Connections von früheren Bands, wo ihr wisst, ah, 10 Leute kommen immer? Wie läuft das?
Da hast du natürlich deine Connections auch von früheren Bands. Guck mal mit Lazy Bombs. Wir sind ja deutschlandweit irgendwo unterwegs gewesen, egal ob es Dresden, Chemnitz war, ob wir unten irgendwie am Inn waren. So, und da erkennt man sich halt noch. Da ich kenne halt dementsprechend auch die Leute aus dem Wild at Hart, hab die angeschrieben, hör mal, wir haben eine neue Band am Start, zack, wie sieht's denn aus? Zack, auf einmal haben die mir sofort zwei Termine zurückgeschrieben. Ich habe damit gar nicht gerechnet. Mhm. Ne, normalerweise kennt man Wild at Hart auch nur Ausverkauf, große Bands, große Shows. Nein. Okay. Hier, den biete ich euch an, kommt vorbei, haben wir Bock drauf.
Das heißt, du machst auch das Booking für die Lazy Bombs, hätte ich fast gesagt, für Tiger Rouge natürlich.
Für die Lazy Bombs habe ich es auch gemacht, aber für Tiger Rouge mache ich es jetzt auch primär.
Hast du da jetzt in den letzten Monaten, ich meine, wir wissen ja, irgendwer hat eine Fledermaus den Kopf abgebissen oder war vorbei und dann ging es irgendwann wieder los. Hast du gemerkt, hat sich das Booking irgendwie verändert? Ist es schwerer geworden, an Gigs zu kommen? Ist es leichter geworden? Wie hat sich das verändert?
Es ist wesentlich schwerer geworden, an Gigs zu kommen. Die ganzen Locations und Veranstalter müssen ja ihre ganzen Shows erstmal aufholen, die ausgefallen sind. So, da haben sie ja schon Support-Acts für gebucht gehabt. Ne, manche Bands gibt's noch da aus den Zeiten, manche Bands gibt's halt nicht mehr, aber es ist halt einfach schwerer geworden. Du schreibst, ich sag mal, 20 Locations an, wenn du Glück hast, kriegst du eine Antwort.
Oh, okay, also nicht mal mehr Antworten, das ist krass.
So, ansonsten, viele Locations machen jetzt Pay-to-Play, da bin ich halt gar kein Freund von. Also ich zahle nicht erstmal 250 Euro, um in Kiel irgendwie auftreten zu können. So, dann noch 17 Euro pro Nase für eine Übernachtung und dann noch ein Fünfer obendrauf, um irgendwie Essen und Trinken zu haben. Nee, ich stehe nicht mit 600 Euro in Vorkasse, damit ich überhaupt noch nicht einen Cent an der Eierkasse gemacht habe. Das funktioniert halt einfach nicht.
Okay, ich dachte, dass das also Pay-to-Play-Prinzip ist in den USA ja tatsächlich gang und gäbe, aber das war ja in Deutschland eigentlich so,
das glaub ich,
deswegen waren Ambi-Bands immer so überredet. Das ist während Corona so entstanden.
Ne? Ja. Boah. Also es hatten ja andere Läden vor Corona auch schon. MTC in Köln hat ja immer eine Mindestticketabnahme gemacht beispielsweise, aber es wird jetzt immer mehr.
Okay.
Also ich finde am Ende für wirklich kleine Clubs, die jetzt hochgehen, finde ich das okay mit der Mindestabnahme, weil sonst gehst du ja echt in ein krasses Risiko. Aber so ein Pay-to-Play finde ich auch wirklich schwierig für kleine Bands.
Ja, das ist halt so eine reine Kalkulationsgeschichte. Risikoteilen ist auch was, wo ich als Konsument auch denke, kann ich einerseits nachvollziehen.
In schweren Zeiten. Ich rede jetzt nicht vom Normalfall. Zeiten, ne?
Genau, sondern richtig,
in
richtig.
In schweren Zeiten müssen alle irgendwie gucken, dass sie das zusammengeschissen kriegen. Aber nicht darüber hinaus, weil wir merken ja gerade, es läuft doch wieder.
Ja,
klopfen wir schnell auf Holz.
Bin ich bis zu einem gewissen Punkt bei dir? Auch diese Mindestticketabnahme, jetzt mal ganz ehrlich. Ich weiß nicht, ob ich in einer Stadt wie Münster auf einmal 50 Tickets verkaufe. So, also habe ich das Risiko nachher, ich habe da 50 Tickets, verkaufe vielleicht 10 über irgendwelche Leute, so, und der Rest geht auf meine Kappe, weil
ja,
es ist halt schwierig, weil man verdient jetzt auch nicht die Milliarden, wie jeder denkt, so, boah, die spielen 2 Gigs und schon haben sie die Proberaummiete und die Yacht in Monaco raus.
Ja, ja, genau. Nein, du bist froh, wenn du den Sprit raus hast bei den Preisen.
Ja, so ungefähr.
Ja, da, also ich, aber das habe ich auch schon gehört, dass sich da die Kultur, ich glaube auch, ist nicht auch in Köln ganz, ganz groß geworden?
Ich bin da ehrlich gesagt nicht mehr so drin, weil ich
kein
Booking mehr mache. Genau, ich habe ja nie Booking gemacht, aber ich kannte das halt nur, dass dieses Pay-to-Play halt in Deutschland so gut wie nie existiert hat.
Ja.
So, weil worüber sich Ami-Bands immer, wenn die auf Tour waren, gerade kleine Bands, so gefreut haben, dass die halt umsonst Essen bekommen haben, umsonst Trinken bekommen haben und sogar eine Übernachtungsmöglichkeit noch drin war.
Ja.
Plus noch Gage irgendwie. Ja. Also Freunde aus Brasilien, Status on Fire, früher Nitro Mainz, die gesagt haben, so, es ist halt in Europa mega geil zu touren, weil du das halt hast. Und wenn die halt selbst in Brasilien touren, ist das halt nicht so.
Ne?
Und wenn das schwieriger wird, ist natürlich für die Kultur auch ja blöd, auch gerade für junge, aufstrebende Newcomer-Bands wie Tiger Rouge sind.
Das kriege ich heute nicht mehr aus dem Kopf, die Newcomer-Band.
Ja, sind sie auch. Ich meine, wenn man eine neue Band gründet, wenn man noch jung ist, überlegt man sich ja so Dinge wie, hey, guck mal, das ist ein Bandwettbewerb, lass uns da mal bewerben und mitmachen. Die haben aber meistens Altersbegrenzung. Habt ihr da auch schon mal drüber nachgedacht, dich einfach mal irgendwo bei irgendeinem Bandwettbewerb zu bewerben, so jugendmusiziert? Mäßig.
Ja, wir können uns ja beim nächsten Bandwettbewerb im Haus der Jugend mal bewerben, mal gucken, so, was war das Durchschnittsalter? 25, glaube ich, oder so maximal?
Die hatten irgendwann mal eine Obergrenze eingeführt, tatsächlich, aber ich moderiere den Bums ja seit einigen Jahren und die Anmeldezahlen sind tatsächlich rückläufig. Meldet euch einfach mal an.
Ja, dann versuchen wir das mal und sagen, wir sind so Durchschnittsalter 15.
Ja, genau, richtig.
Geht auch. Was dann
du müsstest dich vielleicht rasieren, damit es glaubwürdig wird.
Ja, wenn ich rasiert bin, sehe ich aus wie 12, das ist okay, also.
Er ist richtig.
Ich war immer nur in Köln beim Emergenza, da waren die aber auch nicht so jung.
Nein, aber beim Emergenza gab es ja auch durchaus junge. Da gab es auch alte Bands, aber auch junge Bands.
Ja, ich war einmal bei so einer, kurzes Weg hier, bei so einem Death-Metal-Contest. Das war wirklich das Schrägste, was ich in meinem ganzen Leben erlebt habe.
Wegen dem Death-Metal oder wegen?
Wegen des Publikums. Also das war so, dass vor mir stand so eine Reihe junger Männer, die alle nebeneinander standen, in gebückter Haltung, rechter Fuß nach vorne und ihre Köpfe kreisten. Dauerhaft.
Ja.
So, jetzt kam einer verspätet, der stieß dann zu dieser Jungsgruppe vor mir. Alle hörten ganz kurz auf, gaben sich nacheinander die Hand, er reihte sich hinten ein und machte genauso mit. Ich fand's, also, weiß nicht meine Welt, aber war schön zu sehen.
Und für sowas ist dann gut, wenn du einen Orthopäden in der Band hast, der dann direkt da seine Visitenkarten verteilt.
Ja, also mir wird ja schlecht davon. Ich kann das ja überhaupt nicht.
Ich glaube, ich kann das auch nicht mehr, aber das ist auch eher dann hier Halswirbelsäule.
Ja, warst du auch mal?
Ich hatte auch nie lange Haare gehabt, deswegen sah es bei mir immer ein bisschen aus wie gewollt und nicht gekonnt. Aber so Headbang war ganz cool irgendwie, aber ich hab Nacken, ich bin ein alter Mann.
Aber
so.
Wissen wir denn geschichtlich, wo das herkommt? Jetzt kann ich doch hier zwei Profis mal fragen.
Das Headbang, das kommt historisch gesehen die Schlacht von Worringen 1288.
Ich wusste,
ne?
Du hast nämlich nach da oben geguckt, da wusste ich direkt, du lügst.
Die Schlacht von Worringen 1288, da fing das Headbang an.
Damals.
Glaube ich.
kurz nachdem
mich,
die Papi, Kölner
war die Schlacht von Worringen,
war die Schlacht von Worringen, genau. So. Das war aber kein Headbang, das war ja mehr so Köpfen.
Stimmt, richtig, okay. Aber wenn du richtig Headbang konntest, konntest du dem Schwert ja ausweichen, ja. Und dann wurde es nicht geköpft und zack, haben wir das Geheimnis auch gelöst, Claudia. Ja, frag weiter, nächste Frage.
Das war
Frage.
Kurz nachdem die Kölner sich als Preußen verkleidet haben und die Ursula, St. Ursula, 11.000 Frauen verloren hat oder so?
Nee, die Schlacht von Worringen war nach der St. Ursula-Geschichte. Okay. Übrigens für St. Ursula, wer sich für diese Geschichte interessiert, dem lege ich einen Buchtipp ans Herz.
Tatsächlich?
Ja, 10.000 Jungfrauen von Ralf König.
Okay.
Der Schwulcomics-Zeichner hat diese Geschichte hervorragend aufbereitet, ja. Und dargestellt. Ein wunderbares
Buch. Ach, waren 10.000 und die 11. Träne ist für Sie?
Ja, es waren 10.000 Jungfrauen. Das war ja diese Geschichte. Wir werden heute ein historischer Podcast. Das war diese Geschichte, weil die katholische Kirche, es gibt ja Reliquien von Heiligen.
Ja.
Und irgendwer hat dann mal rausgefunden, so viele Reliquien wie von St. Ursula verkauft worden sind, dass es 10.000 gewesen sein müssen, die gestorben sind. Ne, weil so viele Knochen hat ja kein Mensch. Okay. Aber kommen wir zurück von St. Ursula zu Tiger Rouge, die bestimmt in ihrer jungen Karriere auch demnächst mal in katholischen Jugendzentren spielen werden, weiß ich nicht. Was war denn so, gibt es da schon irgendwie eine Story vielleicht von Tiger Rouge oder von euren Vorgängerbands, wo ihr mal in irgendeine Location gebucht wart, wo ihr gesagt habt, ach du Scheiße, das passt so gar nicht, das ist ein ganz komisches Event, wir passen hier gar nicht hin. Ist sowas schon mal passiert?
So richtig halt nicht, weil wie gesagt, ich habe ja das Booking gemacht, ich habe halt auch geschaut, was ist denn da an den Tagen. Eine lustige Story hatten wir halt im Endeffekt mal, boah, wie hieß der Schuppen, in Coesfeld, die Fabrik, sollten wir auftreten, alles klar, ab 22 Uhr müsst ihr sofort die Bühne räumen, danach ist hier Disco, ja, war auch Disco, war düster Disco, also die ganzen Untoten aus Coesfeld in der Umgebung kamen eingeflattert. Ich habe noch irgendwie 3 Fledermäuse gesehen, die sich verwandelt haben. War total strange. So, Bühne war leer und dann hatten wir dann irgendwie auch eine Gage von 15 Euro bekommen tatsächlich.
Ja, immerhin. Hat damals gereicht für ein Abendessen.
Ja, schick. Wenn du nicht gerade in Coesfeld festhängst.
Ja, gut, okay, das stimmt. Das stimmt.
Ich hätte euch nämlich letztens fast besucht, aber da wollte der Rest der Gruppe lieber in der Altstadt bleiben. Da wart ihr irgendwo hier. Euer letztes Konzert, Björn, wo war das?
Auch in der Altstadt, im Tube tatsächlich.
Nein, nicht als Vorband. Da wart ihr auch mit mehreren Bands. War das das Weltkunstzimmer?
Das Weltkunstzimmer mit den Argy zusammen hatten wir gespielt.
Nee, da waren so...
Ansonsten hatten wir...
Da wart ihr so nachmittags, glaube ich, dran.
Ach, diese komische Sache im Kunstraum,
ja,
auf der Kö.
Ja, genau. Okay.
Komische, ja. Gigs, wo wir beim Thema sind.
Komische Gigs,
wo
wir beim Thema sind.
Komischen Gig.
Ja.
Ja, im Endeffekt war es nicht komisch, es passt halt alles einfach nicht zusammen. Es war halt für die Kunst in Düsseldorf in einer Kunstgalerie, schön auf einer Bühne mit so grünem Rasen, ein Träumchen. Nach uns kamen japanische Künstler, die Klangschalen bedient haben. War sehr interessant.
Glaube ich.
Und ich ärgere mich, dass ich nicht da war gerade.
Ich war ja beim Konzert im Weltkunstzimmer, von dem du gerade sprachst. Ich so, Claudia war doch gar nicht da.
Nee.
Als die Argies der Main Act waren. Die Argies, kurz dazu gesagt, aus Argentinien. Wie sieht's denn aus mit internationalen Tourneen von Tiger Rouge? Gibt es da schon Pläne, vielleicht mal nach Argentinien zu fliegen oder wenigstens nach Belgien?
Belgien ist ja jetzt schon...
Ausland.
Belgien, Argentinien ist ja schon ein riesengroßer...
Das ist aber schon ähnlich.
Kleiner Unterschied. Ja, fängt beides mit B an, was?
Ja, genau.
Ja.
Diego de Maradona war ja auch ein großartiger belgisch-argentinischer Stürmerstar.
An der Koks-Linie.
An der Koks-Linie, richtig, genau. Nein, aber Auslands-Gigs irgendwie, hast du da Erfahrung mit? Oder habt ihr mit Tiger Rouge da schon die Welttournee geplant?
Welttournee ist jetzt noch nicht geplant. Also wir sind für alles offen, können überall gerne spielen. Also ich habe uns auch ein paar Festivals versucht einzuzecken quasi. Auch in Belgien, das Jok ist jedes Jahr ein wunderschönes Festival mit 5.000 Leuten. Auch da leider keine Rückmeldung bisher.
Okay.
Das Vorderrock ist so groß geworden, ne? Sind die immer noch so groß? Gibt es die überhaupt noch? Vorderrock?
Ja, das sagt mir was vom Namen her, aber ich war nie dort.
Achso, ich war da. Tatsächlich, als sie das erste Mal zum XL gemacht haben. Vorher war so Slayer wohl der Headliner und in dem XL ja Rammstein.
Das ist schon ein Unterschied zwischen,
ja,
Slayer und Rammstein.
Und das war echt toll, weil ich wieder begeistert war, wie holländische Festivals inklusiv organisiert sind im Vergleich zu deutschen. Also die schaffen es selbst, rollstuhlfahrergerechte Dixie-Klos aufzubauen.
Ja, wobei da mittlerweile ja auch, also Wacken zum
Wird
Beispiel
besser,
war auch,
ne,
immer sehr, sehr rollstuhlfahrerfreundlich. Wobei der Schlamm natürlich das größte Problem ist.
Ja.
Aber du sagtest gerade, keine Rückmeldung gekriegt dann da beim Anfragen bei den Gigs. Hast du denn auch gemerkt, die Clubs sind insgesamt natürlich auch weniger geworden, nehme ich mal an, ne?
Es sind auch weniger Clubs geworden. Also einige Clubs, wo wir früher gespielt haben, die gibt es halt leider gar nicht mehr, die halt sehr schön waren. Dafür kommen neue Clubs hinzu, aber da kommen wir halt wieder zu dem Problem, die müssen sich erstmal beweisen und deswegen machen die halt einfach primär Pay-to-Play. Mhm. Ich hatte hier letztes Mal vor der Tür noch ein ganz interessantes Gespräch, aber wie machen wir das denn, vom Pay-to-Play wegzukommen? Ist so, ja, ihr müsst halt die Gage oder das Risiko vom Pay-to-Play erstmal über den Tresen tragen.
Ja.
Das ist halt nun mal leider einfach so. Und dann könnt ihr die Abendkasse vernünftig aufteilen mit einem vernünftigen Deal, aber macht kein Pay-to-Play, das streckt die Bands einfach ab.
Ja, richtig. Da hat man als Band auch dann nicht unbedingt Bock.
Also laufen die jetzt quasi wieder Gefahr, die sich jetzt getraut haben, wieder was aufzumachen, dass es dann doch nicht funktioniert, weil eben die Bands nicht kommen?
Ja, das kann natürlich durchaus passieren, würde ich mal behaupten, klar.
Ja,
natürlich.
Ja.
Jetzt habt ihr eine Platte rausgebracht, aufgenommen seinerzeit, kurz nach Gründung, weil ihr keine andere Möglichkeit hattet, euch musikalisch zu verwirklichen. Wie viele Songs sind seitdem entstanden und wann können wir mit dem zweiten Album oder einem kompletten Album, einer Langspielplatte von Tiger Rouge rechnen?
Einer Langspielplatte hättest du gerne, ja?
Ihr habt ja eine EP rausgebracht.
Vier
Songs
sind
es, glaube ich, ne?
Da sind acht Songs.
Acht Songs. Ja, pro Seite vier Songs, meine ich.
Pro Seite vier Songs.
Ihr habt sie ja zu Hause.
Aber noch nie gehört, ja?
Doch, habe ich. Unmittelbar nachdem ich sie da im Weltkunstzimmer kaufte, die Autogramme drauf, am nächsten Tag habe ich die zu Hause aufgelegt. Vorne, Vorder- und Rückseite.
Sehr vorbildlich, sehr, sehr vorbildlich.
Ja.
Ja, wir haben jetzt tatsächlich die nächsten drei Songs im Studio aufgenommen und sind gerade am Mixen und gucken mal, was dabei rumkommt. Wir planen im Sommer noch mehr Songs aufzunehmen, dass wir dann Ende des Jahres wahrscheinlich mehr rausbringen können.
Also vielleicht doch eine Langspielplatte.
Vielleicht eine Langspielplatte, vielleicht auch eine 90-Minuten-Kassette.
Oh, oder so. Ja, Kassette, wo du es gerade sagst, ist gerade wieder, auch das neue Metallica-Album kannst du auf Kassette vorbestellen. Ist das tatsächlich so ein Ding auch für euch, wenn ich meine, ihr habt Vinyl rausgebracht, das machen ja mittlerweile auch wieder fast alle eigentlich, weil die Sammler kaufen sich Vinyl. Ich höre dann so eine Platte einmal an, manchmal auch dreimal und höre sie dann bei Spotify unterwegs, weil Plattenspieler unterwegs geht nicht. Aber Kassette ist tatsächlich auch für euch ein Thema.
Wir schauen einfach mal, was bis dahin interessant ist. Es ist halt auch immer eine Frage der Finanzierung. So, was kostet was im Endeffekt? Da
Kassette
muss man halt
ist
immer
wahrscheinlich
drauf schauen.
Recht teuer, ne?
Ich habe mich mit den Preisen noch nicht so befasst, aber die Vinylpreise sind ja auch explodiert, dank Rohstoffmangel angeblich. Also man könnte ja eigentlich die ganzen Schlagerplatten von Oma aus dem Keller mal einschmelzen und neues Vinyl machen, ist ja meine Meinung.
Ja, und mit den Kassetten, da gehst du einfach mal auf den Dachboden bei deinen Eltern oder in den Keller, suchst die ganzen alten Benjamin Blümchen raus, klebst mit einem Stück Tesafilm oben drüber und dann kannst du die ja überspielen.
Das korrekt wissen wir nämlich noch.
Aber nicht die He-Man-Kassetten, die legst du beiseite, weil die kann man immer noch hören, die sind super gealtert.
Ich habe nicht so viele.
Aber du hast He-Man-Kassetten.
Ich habe He-Man-Kassetten. Ich habe am meisten Kassetten, habe ich Knight Rider.
Okay.
Und Alf.
Alf habe ich tatsächlich auch. Wie sieht dein Hörspielkassettenbestand aus?
Da war ganz viel TKKG tatsächlich dazwischen. Ah, Alf, ja, und TKKG auch natürlich Knight Rider.
Ja. Ja, ich muss ja sagen, ich war ja todtraurig am Sonntag, ne? Eine kleine Claudia saß weinend zu Hause. Mhm. Weil meine große Liebe David Hasselhoff eine Augenentzündung hatte und nicht für mich gesungen hat.
Hat ihn seine Glitzerjacke zu sehr geblendet.
Ich hoffe nicht.
Ja, The Hoff musste seine Tournee absagen, richtig?
Das wirklich?
War bitter, ja.
Hochdramatisch.
Ja, ich habe das, als das rauskam, dass er die Tournee absagt, war ich auch traurig. Ich habe jetzt nicht am eigentlichen Konzerttermin zu Hause gesessen, in mich reingeweint, gebe ich zu.
Ich schon.
So weit ging mein Phantom dann doch nicht.
Ich schon. Aber gut, das ist ein anderes Thema.
Ja, aber mit Vinyl, ihr könnt es ja machen wie Metallica, euch einfach ein eigenes Presswerk kaufen.
Du wolltest uns sponsoren, also bin ich sofort dabei,
kann man
gerne machen. Was hast du denn in der Tasche? Dann können wir anfangen.
Ich habe was auf Boden gefunden, guck mal, 20 Cent, Startkapital für eure.
Aber vielleicht finanzierst du das über das Patent fürs Bandtinder.
Bandtinder. Wir machen Bandtinder auf Vinyl. Das wäre das Ding. Nein, aber ihr habt Vinyl machen lassen, seid da auch natürlich in das Risiko der Vorkasse gegangen und so. Wie viel habt ihr noch? Hat sich die gut verkauft?
Also wir haben noch ein paar Exemplare, die wir auch immer dabei haben. Ich habe mit Sascha jetzt noch nicht gesprochen, was über das Label und über die ganzen anderen Social-Media-Kanäle gelaufen ist. Aber es sieht ganz gut aus.
Okay.
Ich würde sie mir noch sichern, bevor sie ausverkauft ist.
Weil das ist natürlich dann das Geile, wenn sie ausverkauft sind und man dann sagen kann, ich habe die erste Vinyl von TJ Rouget, als sie noch TJ Rouget heißen, bevor sie sich umbenannt haben, in Tiger Rook. Und ich gucke gerade mal, ihr seid ja auch garantiert bei Streaming-Diensten.
Habt ihr denn da auch dann alle Songs oder spart ihr euch dann beim Streamingdienst ein paar auf?
Nein, das sind alle Songs. Man kann sich da durchaus gerne das anhören, was man möchte.
Ja. Guck mal, da ist I Wanna Live in the 80s, die Single, und das Album Tiger Rouge von Tiger Rouge. Das ist schon sehr, sehr geil. Und 5766 Plays für die Single I Wanna Live in the 80s. Immerhin.
Ja.
Wie sah der Spotify-Check aus, den ihr letztes Jahr bekommen habt? Irgendwie konntet ihr dafür wenigstens eine Kugel Eis holen? Oder,
Bisher ist noch gar kein Check angekommen. Oh. Wahrscheinlich lohnt sich das auch noch nicht so wirklich.
Das Porto ist noch höher als das.
Ist wahrscheinlich höher als das, was auf dem Check draufsteht. Ich muss vielleicht mal unsere PayPal-Adresse angeben, dass sie das so überweisen können.
Das wäre eine Idee, aber ich meine, Musikstreaming ist natürlich so das Ding, naja.
Wie funktioniert das eigentlich bei Musik? Also schickst du das dahin oder wie? Also das ist jetzt ernsthaft, ich weiß das wirklich nicht.
Ja, dann sehr gute Frage. Ja. Lassen wir uns das mal von einem Profi erklären.
Ja, aber wie unser Podcast da landet, weiß ich ja. Aber wie das mit Musik funktioniert, keine Ahnung.
Mit Musik ist es eigentlich ganz einfach. Also entweder hast du ein Label, weil du einen Label-Code dafür brauchst, oder du bezahlst halt Menschen, die das machen, und das kostet dich dann halt 200, 300 Euro, dass deine Songs da hochgeladen werden, plus Betreuungskosten. Und dann kannst du dir natürlich auch noch Klicks kaufen und die ganzen Spielchen gibt es halt auch noch zusätzlich. Also du kannst so ein All-In-Paket kaufen. Bei uns ist tatsächlich übers Label gelaufen mit dem Label-Code. Das läuft tatsächlich alles nur bei Wolverine Records.
Und sind das fortlaufende Kosten oder zahlst du die pro Album einmalig?
Wenn du das über einen Anbieter machst, sind das einmalige Kosten für das Album und dann zahlst du noch eine Pauschale pro Monat, meine ich. Aber damit habe ich mich auch noch nicht so genau beschäftigt.
Du bist ja auch der Booker und nicht der Kassenwart.
Das ist korrekt. Aber ich habe immerhin 20 Cent, die muss ich gleich direkt mal in den Merch-Kiste reinschmeißen.
Ja, genau, richtig.
Ja, und ihr habt ja jetzt eine Koop im Merch, habe ich gehört.
Wir haben eine Koop im Merch, ja.
Ja, mit keinem Bock auf Nazis. Wie ist es denn dazu gekommen?
Auch da, wie man es immer so schön macht, einfach mal die Leute anschreiben, sagen, pass auf, wir haben Bock, euch mit zu unterstützen, weil wir die Sache wirklich gut finden.
Ja.
Weil nun mal, wir haben in der Szene alle keinen Bock auf Nazis und die braucht einfach kein Mensch, diese Leute, die da irgendwie von 1933 bis 45 denken, aber noch nicht mal wissen, dass auch Vinylgeschwindigkeiten sind. So, deswegen angeschrieben, gesagt, pass auf, wir haben da Bock drauf, die haben uns ein Riesenpaket zugeschickt, man kann die Sachen mittlerweile auch bei uns am Merch halt wirklich bekommen, unterstützt die Sache.
Also super unkompliziert auch für andere Newcomer-Bands. Ja. Die dann da mitmachen möchten, einfach anschreiben und in der Regel freuen die sich und.
Richtig, auch die brauchen jeden Support, den man haben kann.
Ja. Das ist ja nochmal gut, vielleicht auch für kleinere Bands zu wissen, die denken: Oh nee, uns, was sollen wir denn da? Wäre doch toll, wenn jede kleine Band auch noch so ein kleines Paket von Kein Bock auf Nazis dabei hat.
Das ist auf jeden Fall richtig und eine gute Sache, die unterstützenswert ist. Aber wo wir beim Thema Merch sind, wie macht ihr denn, oder wer macht das Artwork bei euch? Ist das einer aus eurer Band, der das macht? Habt ihr da einen Kumpel, der Grafiker ist? Oder wird einfach auf ein weißes Stück Papier gebrochen und das ist es dann?
Die Idee mit dem weißen Stück Papier und draufbrechen finde ich gar nicht mal so schlecht.
Auch die ist patentiert und EU-weit eingetragen, braucht ihr gar nicht erst klauen.
Aber ich denke, da wird dann hinterher der arme Sascha bei Rebel Rockers auch dementsprechend brechen, wenn er versuchen sollte, das irgendwie als Siebdruckvorlage zu machen. Nein, wir haben einen Kollegen, der ist Grafiker und der kriegt unsere wirren Ideen dann halt irgendwie per E-Mail zugeschickt und der soll da mal was draus basteln. Das hat er bisher eigentlich immer gut umgesetzt.
Und genau, du hast den Ball, den ich dir zugespielt habe, perfekt aufgegriffen. Rebel Rockers ist nämlich das Label, das euer Merch, eure T-Shirts und Kapuzenpullis. Unterbuchsen gibt es noch nicht, glaube ich. Ne?
Unterbuchsen noch nicht, wir wollen jetzt aber demnächst BHs machen für dich.
So, BHs für mich ist schon mal gut und Stringtangas, fände ich auch toll. Nein, aber das ist schön, Düsseldorfer Musikszene. Sascha Rebel Rockers gibt es auch seit 200 Jahren ungefähr, kurz nach der Schlacht von Worringen gegründet. Dass ihr da die Sachen auch machen lasst, ist ja auch alter Hase in dem ganzen Business. Mhm. Faire Konditionen?
Ganz faire Konditionen. Ich kann mich nicht beschweren. Wir haben unsere Sachen damals mit Lazy Bombs auch schon bei ihm machen lassen, mit Endless Poetry auch. Immer wieder sehr nette Geschäfte. Die Qualität stimmt, es kommt aus Portugal, die Ware, Fairtrade, keine Kinderarbeit, wo man sicher sein können. Das ist halt die Hauptsache da dran.
So, okay, und bevor wir gleich zum fünf Fragen-Quickie kommen, hast du jetzt noch die Chance und Gelegenheit. Was passiert noch bei euch in diesem Jahr? Was ist noch geplant? Also Platte oder eventuell neue Songs in irgendeiner Art und Weise, Kassette, Vinyl, Minidisc, wer es noch hat. Oder
gibt's
Schallfolie.
Noch?
Es gibt keine Mini. Also es gibt noch Minidisc-Player. Ich habe auch keinen, aber es gibt sie noch. Und Schallfolien früher. Gab es doch bei Peter Burschs Gitarrenlehrbüchern Schallfolien und in der Mickey Maus.
In der Mickey Maus der Wahlgesang, super.
Den fand ich super toll. Und vor allen Dingen war der Dieter Hallervorden-Sketch Palim Palim mit der Flasche Pommes Frites auch auf einer Schallfolie in der Mickey Maus. Und die muss irgendwo noch bei meinen Eltern rumfliegen.
Ich hatte immer nur die Urzeitkrebse, aber die waren aus dem Yps-Heft, richtig?
Richtig, und war ein Yps-Heft, ja.
Die habe ich auch mal auf den Plattenspieler gelegt, aber klang
ging
scheiße.
Nicht.
So. Nein, neue Platte, irgendwelche Gigs noch geplant, Festivals, Welttournee oder auch einfach, kann man euch fürs Wohnzimmer buchen? Wie sieht es da aus?
Wir sind noch ein paar Gigs tatsächlich geplant, jetzt erstmal auch fürs Frühjahr. Dann werden wir gucken, dass wir Ende des Jahres noch ein paar Gigs machen. Die werden wir aber nach und nach erst bekannt geben und uns jetzt halt im Sommer primär darauf konzentrieren, dass wir noch weiter aufnehmen, was Neues rausbringen können, dass wir euch dann auch Ende des Jahres was präsentieren können.
So, damit hätten wir das. Tiger Rouge zu finden in den sozialen Netzwerken natürlich. Bei Instagram, StudiVZ, Spotify
VZ,
natürlich,
wegen der SchülerVZ.
TikTok nicht.
TikTok nicht, nein.
Facebook natürlich.
Selbstverständlich.
Facebook ist tot, ja genau, Facebook ist tot.
MySpace, alle, werden wir auch noch eine neue Seite machen jetzt extra.
MySpace, auch sehr schön. Aber es ist auch geil, alle sagen immer, Facebook ist tot und sind trotzdem bei Facebook. Aber das war der Werbeblock und jetzt kommt der 5-Fragen-Quickie.
Wir brauchen eigentlich... Oh,
das ist ein Jingle, ne?
Ja, bitte. Ja. Kannst du den jetzt jedes Mal machen?
Ja, okay.
Moment. Der 5-Fragen-Quickie. Das ist so schön, Entschuldigung. Welches ist dein Lieblingslied und was bedeutet es ihr? Dir, du kannst hier nicht abgucken.
Was
das machen wir wie in der Schule.
Was es dir bedeutet, das muss ich dir, gerne mal fragen.
Das war das königliche ihr.
Beziehst du das jetzt rein auf die Band oder beziehst du das allgemein auf alle Lieder, die es auf der Welt gibt?
Auch gerne auf eure Band beziehen, welches da dein Lieblingslied ist und was es dir bedeutet. Das hat nämlich noch nie jemand hier so beantwortet.
Ja, das stimmt.
Gut, bei der Band ist es natürlich jedes Lied und die bedeuten uns alle was, weil die sind mitten aus dem Leben gegriffen, über die Abgründe der Menschheit, die einfach ganz tief sind.
Deswegen. Sticht keins raus?
Nee, die sind alle wirklich super.
Nicht ja. Das Tigé Roger?
Das Tigé Roger, das Lied gibt es ja noch nicht, das werden wir aber vielleicht noch schreiben. Ja. So, und ansonsten, welche Lieder bedeuten mir was? Ganz viele Songs von Metallica, die ich früher gehört habe. Ich kann das nicht auf einen Song runterschrauben. Das kommt halt immer auf die Stimmungslage auch tatsächlich an, die man hat. So, manchmal kann ich einen Song wie Fade to Black besser vertragen. Manchmal heule ich wie ein Schlosshund. So, aber dafür möchte ich am nächsten Tag lieber die Gummibären den ganzen Tag hören.
Oh, Gummibär.
Ich wusste, dass sie anfängt zu singen.
Ja, es geht auch nicht anders.
Bleib dran, es gibt noch vier weitere Fragen.
Auf welches Talent das nicht mit Musik zu tun hat, bist du besonders stolz?
Das ist eine Scheißfrage.
Ja.
Die ist super. Die finde ich total gut.
Ja.
Ich habe keine Talente.
Doch, du, jeder hat
jeder
Talent.
Jeder hat ein Talent. Ich kann, wie ihr gerade merkt, eine Stunde lang mit euch Scheiße labern, ja. Tatsächlich, ohne dass es langweilig wird.
Das ist
ein Megatalent.
Das ist ein wunderschönes Talent. Mit Menschen reden überhaupt. Wer redet heute noch mit Menschen? Richtig.
Kurzer Einwurf aus dem Backstage. Als Babi sagt, jeder hat Talente, die Band im Hintergrund lachte. Also, das war sehr schön. Sehr schön.
Ja, aber die haben beispielsweise das Talent nicht, weil ich habe, die können nicht mit euch reden. Die haben Angst davor.
Okay, aber du hast also keinen, also, aber stell mir die Frage anders. Was hast du denn in den 7 Jahren gemacht, wo du keine Musik gemacht hast?
Da habe ich als DJ im Pitcher gearbeitet, auch was mit
also
Musik
DJing,
gemacht. Also
auch ein Talent.
Ja, aber hat ja was mit Musik zu tun, oder?
Ja, stimmt, ja. Richtig. Aber hast du denn gar keine Hobbys außer Musik?
Töpfern? Musst du alles verraten? Ja, wir machen demnächst auch noch Tiger Rouge Aschenbecher. Ja, die töpfern wir dann selber.
Ernsthaft?
Und Speck schneiden? Nein.
Ernsthaft? Das wäre mal geiles Merch. So, ich meine, die einzigen, die Aschenbecher haben, sind Kiss wahrscheinlich. Aber
da gibt es aber auch alles, wenn du die bei Amazon eingibst. Ne?
Da gibt es also, sogar einen Sarg, richtig.
Ja.
Gut, die Hosen haben eine Urne mittlerweile. Also von daher, die passen sich auch ihrer Zielgruppe an. Die
Nein, ich habe mein Talent ja auch ein bisschen zum Beruf gemacht. So, ich bin ja in der Logistik zuständig. Das kriege ich schon echt ganz gut hin. Also wenn ich einen Plan mache, da klappt der dann auch.
Okay, alles klar.
Da ist das Talent.
Das Brettspiel auf Achse ist auch deins.
Das habe ich früher dauerhaft gespielt, als ich in die Logistik gekommen bin.
Alles klar.
Und die Fernsehsendung. Okay.
Wo würde man dich an einem freien Tagabend treffen?
Welchen freien Tag?
vielleicht die 2 im Jahr. Wo bist du dann?
Meistens dann tatsächlich zu Hause auf der Couch, weil ich ansonsten permanent ja unterwegs bin. wenn ich hier im Pitcher, im Engelchen in der Altstadt nebenbei noch arbeiten oder im Sommer auf den Festivals wie Summer Jam und etc. pp., da freue ich mich über jeden freien Abend, den ich nur auf der Couch mit der Katze verbringen kann.
Die Katze wahrscheinlich auch.
Ja.
Mit wem kuschelt die sonst?
Mit meinem Kopfkissen.
Ja, ist aber auch... Naja, ist ein Ersatz. Was denn? Achso,
nee,
ich muss weitermachen.
Okay.
Was ist die letzte Sache, die dich... Bitte?
Ich hatte direkt eine Merch-Idee. Wir machen Pitcher-Podcast-Taschentücher für solche traurigen Momente einfach.
Oh.
Auch diese Idee ist patentiert und
sofort. Nein, sofort. Aber machen wir. Was ist die letzte Sache, die dich richtig beeindruckt hat?
Die Dummheit der Menschen.
Also, wir hatten noch nie eine negativ.
Beeindruckt mich immer wieder. Schlicht und ergreifend.
Ja, ich habe
die Unfähigkeit, dass man irgendwas auf die Reihe bekommt. Sei es eine Versicherung, sei es eine Bank. Diese kompletten Versagen, die da momentan sind. Das beeindruckt mich immer wieder, wie negativ das geworden ist.
Wow.
Stimmt, auch ein bisschen. Ich habe gerade auch solche Themen.
Okay.
Fällt mir auf. Mir ist nämlich aufgefallen, deswegen kam ich gerade bei Dummheit auf Leute, deine Unterkommentare-Situation zu den Straßenschildern in Düsseldorf, habe ich gelesen.
Was du ansprichst, für alle, die es nicht mitbekommen haben, in Düsseldorf gibt es jetzt die Ellerstraße zum Beispiel, da hängt jetzt ein Schild drüber. Es ist nicht das Schild Ellerstraße ersetzt worden, wie viele Leute denken, weil es ein gewisser Artikel auch so impliziert, sondern es ist ein Schild in arabischer Sprache. Ich glaube, es ist arabisch, ich bin mir nicht ganz sicher.
Ich glaube so.
Aber es ist ein Schild dazugekommen, wo Ellerstraße auf Arabisch draufsteht. Und da regen sich Leute drüber auf.
Ja.
Das Thema sprichst du an.
Das spreche ich an, weil ich es bewundernswert fand, dass du überhaupt was dazu geschrieben hast. Weil auf die Idee würde ich gar nicht kommen, da an der Stelle was zu schreiben, weil ich würde mich nur aufregen die ganze Zeit.
Doch, man muss da was zu sagen. Ja, man kann da einfach nicht schweigen. Ja. Man muss den Leuten halt einfach einen Spiegel vors Gesicht halten, wie doof sie sind.
Ja.
So, wenn ich dann so Kommentare lese, was wird aus meiner Heimatstadt, ein Schild da aufgehängt wird, greift dich das Schild an, macht das Schild irgendwas mit dir? Nein, das Schild hängt einfach da.
Es war auch schön, ich bin auf einen Kommentarmenschen gegangen und der ist dann tatsächlich irgendwie mit dem WOM befreundet, wo ich mir dachte, wow, also du hast es auch nicht verstanden. Ja.
Was wird aus meiner Stadt, wenn die Schilder zweisprachig sind, eine Weltstadt? Denn es ist in Weltstädten seit Jahrzehnten gang und gäbe, dass sowas passiert.
Ja.
Richtig.
Genau.
New York, Rio, Tokio.
So, was ist der perfekte Zeitpunkt und Ort, um eure Musik zu hören?
Ich würde tatsächlich sagen, im Auto, wenn man eine lange Reise macht, schön Gas geben auf dem Highway und gib ihm.
Guck mal, Auto sagen viele.
Mhm. Und jetzt?
Jetzt kommt dein bester Witz.
Oh, weia. Siehst du, auf den habe ich mich natürlich wieder nicht vorbereitet. Ich habe gar keinen besten Witz.
Nein?
Nee, habe ich gerade.
Hast du gerade einen parat? Der Tobi hat immer dann so ein Fips-Asmussen-Ding. Haut der raus.
Nee, ich habe gerade.
Echt nicht? Oh, ich wollte
jetzt, jetzt erwischst du mich auch auf dem falschen Fuß. Habe ich aktuell einen Lieblingswitz? Nee. Also diese Standard, ne? Egal wie Sachen, ne? Egal wie gern du scharf isst, Freddy isst Mercury zum Beispiel. Ja.
Ja. Am Salat fehlt Dill, da muss Bob Dill, ne?
So, richtig.
So, okay. Ja?
Egal wie unordentlich du bist, Lionel ist Messi. So.
Kommt ein Hase um die Ecke, war die Ecke weg? Gehört er auch dazu?
Nein.
Achso, so ein Anti-Witz geht nicht.
Nein, richtig, der geht null.
Nee? Was ist grün und wird auf Knopfdruck rot?
Frosch im Mixer.
Der geht immer, komm.
Und was ist übergewichtig und steht am Kopierer? Ein Praktifant. So. Das war Folge 29 des Pitcher-Podcast Tresentalk. Wir müssen
Schluss machen.
Soundcheck und so und so
genau,
weiter.
Genau, und nach Hause und alles.
Björn Bappi, Bapprich, Bapperode, wie auch immer, mit diversen Spitznamen ausgestattet. Vielen Dank, dass du uns über die Bandgeschichte von Tigé Roger aufgeklärt hast.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Ja, sehr gerne. Und wir sehen uns bald wieder und vor allen Dingen bald auch wieder auf der Bühne und schon bald auch mit der nächsten Podcast-Folge.
Ja, diesmal haben wir ganz schnell eine und dann versuche ich auch wieder vorbereitet und da zu sein.
Wenigstens dann eine von uns, das ist dann sehr schön.
Genau.
Macht es gut.
Bis dann. Tschüss.